keine Ahnung wegen Cold Opener.
Ja, Cold Opener ist egal.
Ja, Cold Opener ist, glaube ich, egal.
Ja, Cold Opener ist egal. Naja, okay, egal.
Spielejahr 2014, Part 2. Hallo Freunde, willkommen bei Fearlist. Heute an meiner Seite sind Enrico.
Hallo.
Johnny.
Ich.
Und Hase.
Ich bin auch da.
Enrico.
Hallo.
Arthur, moin. Willkommen heute zu Spielejahr 2014 Part 2. Wir haben uns heute versammelt und haben Spaß daran. Bis dato ist das Jahr schon sehr, sehr gut gelaufen.
Mhm. Spaß.
muss man sagen.
Eselspaß.
Part 2, bin ich gespannt, was noch kommt. Ich meine, wir wissen es zwar, aber wir freuen uns darauf.
Das wird hart. Das wird eine richtig geile Folge. Ich habe mich auf diese Folge übertriebenst gefreut, seit wir den Podcast machen.
Und warum? Weil wir haben Spaß.
Weil wir Spaß haben. Eselspaß.
Esel. Eselspaß. Wir mussten 14 Jahre durchkämpfen, bis wir zu dieser Folge gekommen sind.
Nur für diese Folge, für diesen zweiten Teil.
Danach war es das mit vier. Johnny kapselt sich ab.
Arthur mit Streamer.
Ja, das, was soll man machen? Ey? Irgendwann mal, die Backstreet Boys haben sich auch, glaube ich, getrennt, irgendwann mal.
Ja, damals, 1934.
Du willst natürlich wieder Justin Timberlake sein.
Jeder von uns wollte mal der Justin Timberlake sein.
Er will Justin Timberlake sein.
Wow. Wow.
That escalated quickly. Wie viele Sekunden haben wir aufgenommen?
Oh, 3 Minuten nicht mal. Mit Outtakes. Aber Enrico, du hast ja ein Ranking vorbereitet. Magst du uns erzählen, worum es geht?
Vollkommen richtig. Und heute geht es tatsächlich um das Waifu-Battle.
What?
Wir haben ja schon die Rankings gemacht über die Videospielhelden. Das war in meinen Augen sehr lastig in die Männerrichtung. Mhm. Aber wir haben natürlich auch die Frauen. Und nein, wir möchten die nicht sexistisch, optisch, körperlich ranken. Es geht darum, sind die gute Charaktere in den Spielen gewesen? Ja oder nein? Und nicht nur das. Wir haben euch ja versprochen, dass wir einiges Neues ausprobieren wollen. Und das Ziel ist es, im Podcast für euch Material auch für YouTube und so weiter fertig zu machen. Und genau das machen wir heute. Wir haben heute ein Videogame, Waifu Battle, und das live im Podcast für YouTube.
Nice.
Und dafür bitte ich die Jungs, dass sie sich mal zusammen aufs Sofa setzen. Ihr werdet es nicht sehen können im Podcast, aber auf YouTube schon. Let's go.
Ja, dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns.
Gut, die Jungs sitzen bereit. Ich moderiere auch hier für YouTube nochmal an. Herzlich willkommen zum Videogame Waifu Battle, live aus dem Podcast für YouTube. An meiner Seite habe ich heute Arthur.
Moin.
Hase.
Moin.
Und Johnny.
Moin.
Warum macht ihr mir alle nach?
Ich, Enrico, hier aus dem Off, habe die Liste vorbereitet. Wir ranken heute weibliche Videogame-Charaktere nicht sexistisch nach deren Aussehen, sondern tatsächlich, sind es gute Charaktere, ja oder nein?
Wird das Video auch so heißen? Waifu-Ranking nicht sexistisch?
Also Waifu-Battle auf jeden Fall.
Das Disclaimer muss rein.
Und zwar läuft das so ab. Ich nenne zwei Namen, die Jungs sagen, für welchen Charakter sie sich entscheiden. Und dann geht dieser Charakter weiter in die nächste Runde gegen den nächsten Charakter. Und wir finden heraus, wer ist der beste oder die beste weibliche Charakterin in Videospielen.
Und wir entscheiden zu dritt? Das funktioniert doch nicht.
Wir stimmen ab.
Okay.
Oh, ich habe eine Hand.
Demokratisch.
Lass uns einfach mal loslegen.
Nein.
Wir beginnen ganz klassisch Lara Croft oder Bayonetta.
Lara Croft.
Oh, das ging aber schnell. Lara Croft oder Ellie aus The Last of Us?
Friedrich Merz. Ellie.
Lara.
Boah, das Zünglein an der Waage. Verdammt. Schwierig. Ich entscheide mich für Ellie.
Also, wie ist die Stimmung? Wie ist die Meinung?
Ellie.
Ellie oder Yuna aus Final Fantasy X?
Yuna.
Jo, okay.
Übelst okay. Medium summonen und so Bestia beschwören. Oder?
Lara Croft war rich, also was redest du? Ja.
Ich hab's auch nicht anders erwartet, besonders bei Final Fantasy X, Johnny, ja. Mhm. Yuna oder Aloy?
Yuna.
Oh, Yuna geht in die nächste Runde. Jetzt wird's interessant. Yuna oder Sylvanas Windläufer? Aus World of Warcraft, für die Leute, die es nicht kennen.
Ah, ich bin immer noch bei Yuna.
Yuna.
Ja, Yuna.
Ich hätte da gedacht, dass es in die andere Richtung geht. Aber gut, Yuna oder Aerith?
Aerith.
You got me dirty.
Aerith.
Aaron. Aaron.
Aaron. Aerith oder Ciri aus The Witcher 3?
Ciri.
Aerith.
Aerith.
Ich wäre bei Hase auf der Seite, aber ihr entscheidet. Jetzt für die League of Legends Liebhaber, Aerith oder Ahri?
Aerith.
Oh. Ich kenne Ahri nicht, Aerith.
Die sieht aus wie Naruto, nur in weiblich. Neunschwänzig.
Ja. Ahri.
Aerith.
Ihr bleibt bei Aerith?
Ja. Okay.
Aerith oder Shadowheart aus Baldur's Gate 3?
Aerith.
Oh, ich glaube, da wird es auch gemischte Meinungen geben. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr hier entscheidet hättet.
Nein.
Aerith oder Princess Peach?
Aerith.
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 Aerith oder Clementine aus The Walking Dead?
Boah, ja gut, wenn es um starken Charakter geht, dann ist es nach wie vor Aerith. Aber Clementine ist natürlich, die Geschichte ist tragisch. Ne? Also.
Ja. Ja, und ich fand auch, irgendwie waren jetzt zwei Runden hintereinander Obst, Peach und Clementine. Also, Aerith.
Ich bin auch nicht so der Obst-Fan.
Papaya.
Papaya.
Rückwärts gesagt, Eierpap.
Gut, also bleibt ihr bei Aerith.
Ja.
Aerith oder Zelda?
Schon wieder Obst. Zelda.
Zelda.
Da bin ich auch dabei.
Ja, Zelda?
Da bin ich auch dabei, ja.
Interessant, dass ihr hier umgestiegen seid. Zelda oder 2B aus Nier Automata?
2B.
2B. Or not to be. This is the question.
Die ist krass.
Ja, aber 2B ist cool. Mag ich.
Ich wäre noch bei Zelda.
Ich wäre auch bei 2B tatsächlich. 2B oder Jill Valentine?
Boah. 2B, glaube ich.
Ja.
Ich glaube 2B. Ja. 2B ist einfach krasser.
Krasser.
Gut, 2B oder Chun-Li aus Street Fighter?
2B.
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 Or not 2B.
In Bezug auf die Nintendo Direct, die wir jetzt gesehen haben, 2B oder Samus Aran? Ohne Motorrad.
Ja, ohne Motorrad, dann 2B.
2B.
Samus ist aber krass.
Ja, 2B auch.
Ja, okay, 2B.
Jetzt Schwerter.
2B oder Tifa Lockhart?
Tifa, Entschuldigung.
Da bin ich auch dabei.
Final Fantasy VII.
Ja, dann muss ja okay, Tifa. Tifa halt. Können wir auch nicht mehr sinken.
Schon immer.
Ja, so OG Heartbreak damals einfach schon. Oder Love Interest.
2B or not 2B?
Ja.
Ich hätte mir hier das Battle Aerith gegen Tifa gewünscht. Da wären wir, glaube ich, niemals zu einem Ende gekommen.
Das wäre krass, aber wir hätten dann sehr oft Aerith gesagt.
Ja, das stimmt.
Aber wenn wir hier das Battle Aerith gegen Tifa gehabt hätten, also Aerith ist ja vorher rausgeflogen und jetzt hat Tifa gewonnen, dann hätte ja auch Tifa da gewonnen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, das stimmt. Okay, sind wir am Ende? Das
gibt tatsächlich Sinn.
Was ist mit Aerith gegen Tifa? Wofür würdet ihr euch entscheiden?
Tifa? Da gehe ich eher tiefer in die Materie und nehme Tifa.
Stark, stark.
Gut, wir haben es entschieden. Ihr wart mit dabei. Der Videogame-Waifu-Charakter ist tatsächlich Tifa Lockhart. Wer konnte es anders denken? Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch so ein Format gefällt, ob wir noch andere Sachen ranken sollen, ob wir es auch live im Podcast wieder machen sollen. Wir freuen uns über euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, und ciao.
Mit der Endnummer 02.
Ciao, ciao.
Das war das Videogame Ranking für diese Folge. Ja, sagt uns gerne, wie ihr es gefunden habt, ob wir sowas gerne wieder im Podcast machen sollen.
Ja, heute sogar mit YouTube-DLC bei uns.
Mit YouTube-DLC. Dann seid ihr live dabei, wenn wir solche Sachen aufnehmen. Wir machen ja alles für alle Plattformen hier und wollen umsetzen, dass wir es so interaktiv wie möglich gestalten. Gebt uns gerne ein Feedback, wir freuen uns drüber.
Und nun kommen wir zum ersten Spiel des Tages, des Part 2 von 2014. Und zwar haben wir Final Fantasy 14, passend zum Jahr, A Realm Reborn. Ein Neuversuch des Final Fantasy XIV wieder aufleben zu lassen. Final Fantasy XIV ist ja, glaube ich, 2 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, zuvor rausgekommen und hat nicht so gute Wellen geschlagen. Die Systeme waren nicht so gut. Es gab da Patzer, hier Patzer. Die Engine war nicht so toll. Und wurde ein neuer Versuch gestartet. 2014 ist das Ding rausgekommen. Die alte Welt wurde faktisch zerstört von Bahamut.
Das ist richtig.
Komplett auseinandergenommen. Und daraus ist A Realm Reborn entstanden. Ein kompletter Neuversuch, der auch gut eingeschlagen hat. A Realm Reborn hat sehr, sehr viel Zustimmung bekommen. Das war das erste vernünftige MMORPG, was wir im Final Fantasy Universum bekommen haben. Und wir waren auch so froh darüber. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir gesagt haben, schon bei 11, oh, Final Fantasy MMORPG, nice. 11 hat kaum einer gespielt von uns.
Nee.
Den ersten Part, also Final Fantasy 14, hat kaum einer gespielt von uns, weil das nicht so gut war. War nicht unserem Anspruch genügend, aber Realm Reborn, das hat reingeschallert. Johnny, ich weiß nicht, hast du direkt am Anfang angefangen?
Direkt tatsächlich zum Release von Realm Reborn, ja. Als die Server quasi wieder online waren, war ich auch dabei. Ich habe damals die erste Version, also 1.0 von 14 auch gespielt, aber nur für, ja, keine Ahnung, ein paar Stündchen. Und habe genau mit diesem Problem auch zu kämpfen gehabt, wie viele andere auch. Und fand es dann nicht so stark, als 14 dann released wurde mit A Realm Reborn. Da war ich voll dabei und fand es mega. Da hat es mich richtig gecatcht. Klar, mit der Vorgeschichte WoW damals gespielt, immer wieder irgendwelche verschiedenen MMOs anprobiert. Das heißt, ich bin dort auf jeden Fall affin, ne? Aber mit endlich Final Fantasy in einem großen MMO-Universum, das war genau mein Zuhause. Da habe ich mich komplett wohlgefühlt. Und ja, da hat eben die Geschichte angefangen, dieser ganzen Reihe. Bis heute ja noch aktiv, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es kamen mehrere DLCs, die wir auch, oder Erweiterungen, die wir auch gespielt haben. Hier ging's los.
Ja, das Ganze haben wir zu verdanken dem Herrn Naoki Yoshida, der sich dem Projekt angenommen hat, das Ganze wieder neu aufleben lassen hat und bis dato auch immer noch dabei ist. Nicht nur das, der wurde dann ausgeweitet auf andere Projekte, Final Fantasy 16 hat er zum Beispiel mitgearbeitet. Und dadurch sind auch viele schöne Kollabos entstanden mit der Zeit, mit Monster Hunter zum Beispiel. Ja. Und alles Mögliche, wo wir Monster und Drachen und alles Mögliche getradet haben zwischen den Spielen. Und das war auch sehr, sehr interessant. Final Fantasy XIV hat meines Wissens nach als einziges MMORPG das System drin, dass du einen Charakter erstellst und mit diesem Charakter wirklich alles machen kannst. Mhm. Du brauchst nie einen Twink. Es war nie wirklich sinnvoll, einen Twink zu haben, sondern du konntest mit einem Charakter alle Klassen bis auf Max-Level leveln, separat voneinander, jeglichen Content mitmachen, jegliche Handwerkskünste lernen. Und das war neuartig. Und für mich war das so genial einfach nur, weil ich einfach nur ein Typ bin. Ich will verschiedene Charaktere, verschiedene Klassen, ja, Rassen ausprobieren und alles Mögliche. Und das konntest du nun mal.
Ja, früher war es noch ein bisschen sinniger zu twinken, weil du dadurch die Story noch mal erleben konntest, wenn du es wolltest. Kannst du heute mittlerweile auch quasi einfach neu abspielen und die Storyline starten. Das heißt, twinken ist wirklich absoluter Quatsch in diesem Spiel, ne?
Ja, dann verschwendest du wieder 300 Stunden, um die Story wieder mitzuerleben.
Genau. Und die Story, ich glaube, darauf können wir kurz drauf eingehen. Hier findet es eben seinen Anfang. Du lernst diese ganze Welt kennen, reist von einem Ort zum anderen, um ein großes Problem zu lösen, das dort ist, dass die verschiedenen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen in dem Teil, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, die ganzen Beschwörungen, die Bestias, wie hießen die da nochmal? Also sprich, so ein Ifrit oder was hat ja quasi die Länder dort geplagt, genauso wie ein eine Shiva und sowas. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen.
Es liegt mir auf der Zunge.
Ich weiß auch nicht, wie sie hießen. Es waren halt nachher die Götter der verschiedenen Stämme, ne?
Genau. Und du warst im Endeffekt als Vermittler zwischen diesen Stämmen, aber auch innerhalb der Stämme dann versuchen, dort diese ganzen Probleme zu lösen. Man findet dann natürlich am Ende heraus, dass es Gründe gibt, warum die alle da so auf Action aus sind. Und das ist so im Grunde genommen ganz grob heruntergebrochen, die Story von A Realm Reborn mit plus minus ein paar anderen Sachen, klar.
Die Primae.
Die Primae. Ja,
genau. Ganz, ganz komisches Wort.
Genau, Primae, vielen Dank. Und ich fand's mega. Ich fand's so geil, weil du endlich so einen richtig geilen Fokus hattest auf Story. Das war mehr als in anderen MMOs, die ich zumindest kannte. Das hat viel mehr Zeit gehabt zu atmen. Klar, wenn du jetzt bei WoW jeden Text auf diesem Planeten liest, ist auch eine krasse Story drinne. Aber hier hattest du wirklich diese Cutscenes, die groß ausgelegt waren. Du hattest wirklich geile Charaktere und nebenbei einfach meiner Meinung nach das beste MMO-System. Also perfekt. Allein die ganzen Handwerksklassen. Enrico, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir nebeneinander in einem Wohnzimmer verbracht haben.
Listen geschrieben haben,
um diese Handwerksklassen zu leveln und zu spielen. Angeln.
Ja.
Wie viele Stunden haben wir geangelt zusammen in Final Fantasy XIV?
Es hat mich so fasziniert. Du hast mich ja nachher zu Final Fantasy XIV gebracht. Du hast mir sogar das erste Monatsabo ausgegeben, weil du unbedingt wolltest, dass ich das spiele.
Ja, das machen Dealer so.
so wie bei Hase mit Diablo 2.
Erstmal baiten.
Wie hieß das erste DLC nochmal?
Heavensward.
Heavensward. Damit habe ich angefangen und dann diese Handwerksklassen kennengelernt habe. Das, ich liebe ja sowieso sowas mit Craften. Auch bei WoW war ich da immer voll drin mit Sammeln. Und es hat mich so fasziniert, dass ich die Hauptklassen nicht gelevelt habe, die Kämpferklassen, sondern nur Handwerk gemacht habe.
Ja.
Und das hochgezogen habe mit den Makros, wo man sich so reinfuchsen konnte. Und es war so schön. Das habe ich nie wieder irgendwo anders gesehen. Und Angeln muss natürlich drin sein in dem Spiel.
Einfach auf die Art und Weise, wie du Handwerksklassen spielst. Das ist wirklich wie eine Art, nicht nur Minigame, sondern ein richtiges Game-in-Game ist.
Mit Skills.
Genau,
Rüstung, die du
trägst. Dass du sagst, du möchtest diese Rüstung herstellen. Okay, alles klar, ich schmeiß das durch einen Skill hier rein, dann bearbeite ich das, dann ist es zu heiß geworden, okay, ich muss es abkühlen. So die ganzen Skills, wie so, dass die ineinander greifen, wie ein Kampf effektiv, dass du auch spielst mit den ganzen Skills. Hammer, ich fand das so geil, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil du aber auch natürlich durch die ganzen Gegenden reisen musst. Du brauchst hier diese Materialien, du musst hier eine Quest abschließen, auch als Handwerker, dass du das und das kannst. Ey, das war so geil. Alles hat so fantastisch ineinander gegriffen und einfach geil funktioniert, ey.
Ja.
Und ich meine dann das klassische Gameplay natürlich, also das ganz normale Heilige Dreifaltigkeit-Gameplay, du bist Tank, Healer oder Damage-Dealer, gehst in Raids oder auch in die normalen Dungeons und erlebst dort die Story mit den geilen Mechanics, ne? Also auch das, diese Mechanics von Anfang an in dem Spiel, im Gegensatz zu damaligen MMOs, dass du wirklich viel auf Movement hast, dass du ganz genau aufpassen musst, wer was macht, ne? Klar, am Anfang nicht so viel wie natürlich später, aber das hat mich wieder so umgehauen, ich fand's Hammer.
Ja, das war wie ein Tanz. Also vorher gab es auch schon zu Realm Reborn-Zeiten ja Content, der für Casual-Gamer immer available war. War alles in Ordnung. Das war nicht so schlimm, wenn du mal im Schadensring des Gegners drin standest und mal einen Hit oder zwei abbekommen hast. Aber zu der Zeit gab es auch schon dann schwereren Content, der dann wirklich für full-equippte Leute da war. Und wo ein kleiner Fehler dann den Tod oder den Wipe bedeutet hat.
Ja.
Deswegen hat man, das hat sich angefühlt wie so ein Tanz einfach nur. Du konntest auswendig, was der Boss macht und ne, bestimmte Patterns, wo du drauf reagieren musstest. Und das war so cool einfach nur, mal sowas in einem MMORPG zu sehen.
Ja.
Und was man noch erwähnen muss und was sehr, sehr relevant ist bei dem Game tatsächlich, ist die Community. Die Community war schon immer seit Tag 1 so zusammenhaltend. Kein Hate, kein Nichts. Wenn du Hilfe brauchst oder sowas, du schreibst es in den Chat, dir wird augenblicklich geholfen, erklärt und alles Mögliche. Nicht nur das, innerhalb des Games gibt es tatsächlich so ein Programm, was manche Leute, die sehr, sehr erfahren sind in dem Spiel, dazu befähigt, sage ich mal, in einen gewissen Chat zu gehen.
Ja.
Und als Mentor zu agieren zu Newbie-Leuten, die komplett neu ins Spiel reinkommen und Fragen haben und alles Mögliche. Und wenn die Mentoren zum Beispiel sich nicht benehmen oder irgendwelche Leute beleidigen oder keine Ahnung was, wird denen dieser Status zuerst aberkannt oder vielleicht ein Bann oder was weiß ich. Ne? Also da wird schon gut gegen Mobbing alles aufbereitet und die Leute fühlen sich auch gut dabei und das wirkt auf die ganze Community sich aus.
Es gibt sehr, sehr wenige Momente, wo ich gesagt habe, in dem Spiel war gerade irgendwie eine uncoole Zeit, weil Leute komisch agiert haben.
Ja.
Ganz, ganz selten mal. Ne? Die waren grundsätzlich, wie du sagst, immer cool, zufrieden. Zusätzlich, was ich so geil fand auch, dass Content von der ersten Stunde an auch später immer noch relevant ist, beziehungsweise gespielt wird. Das heißt, selbst die allerersten Dungeons können in diesem Random Roulette, den du hast halt diese täglichen Aufgaben, die du machen kannst, und dann kannst du in diese Random Roulette-Dinger reingehen oder allgemein in so eine Playlist, und du spielst auf quasi aktuellen Modus mit aktuellen Sachen, die du verdienen musst fürs Endgame, spielst du noch alten Content.
Ja.
Das klingt erstmal irgendwie doof, oder denkst, ja, ich will doch den alten Scheiß nicht spielen, aber das bringt einfach den Vorteil, dass du auch Leute, die jetzt mit der Story starten und diese alten Sachen ranlaufen müssen, immer noch Leute finden, mit denen sie spielen können. Das ist so ein simples, aber geiles System, was ich vorher nie so gerafft habe, was natürlich die Möglichkeit bietet, diese Dungeons und so weiter, die auch damals also die Leute jetzt spielen müssen, auch überhaupt zugänglich zu machen. Sprich, in so einem WoW kommst du in so einen Dungeon, den du runnen musst, und du kannst ihn ja gar nicht abschließen, weil keine Leute da sind. Ja. Da sind
versucht
sie aber,
mal eine Gruppe zu finden für Deathmines.
Da sind sie natürlich aber keine Voraussetzung, glaube ich. Oder doch? Doch, Deathmines schon. Ganz am Anfang.
Es kommt drauf an, mit jedem Patch was Neues. Ne? Also mittlerweile ist der Start ist ja komplett weniger, anders. Ne? Also,
genau. Aber das ist so, ich fand das so gut, dass es so sinnig ist, dass du immer noch auch da natürlich dazu kommst, dass du neue Leute findest, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, denen du zeigen kannst, worum es geht und so weiter in dem Spiel und einfach eher zur Hand gehen kannst. Das ist mega.
Und was sie auch gemacht haben, ist, mit den DLCs, die dann später rausgekommen sind, hast du natürlich Content, besonders das Grundspiel, was sehr lange war. Also wo du wirklich die 60 Level erstmal machen musstest und dachtest, boah, in jedem anderen Spiel denkst du dir, kein Bock da drauf. Mhm. Entweder wie bei WoW, kaufst du dich da hoch mit den XP-Boosts oder was auch immer. Und hier haben die das gemacht, dass die nicht essentielle Quests rausgenommen haben,
ja,
und die wichtigen Quests von den XP hochgeboostet haben.
Ja.
Und dadurch hast du weniger Quests gehabt und bist schnell durch das Grundspiel durchgekommen, um dann den aktuellen Content zu spielen.
Sagen wir schneller, nicht schnell.
Ja, ja.
Es ist immer, das ist der größte Kritikpunkt, der aber einfach damit kommt, dass das Spiel schon so lange auf dem Markt ist. Wir sind im Spielejahr 2014, heute immer noch aktuell. Du hast unfassbar viel Content, den du spielen musst, wenn du im Endgame sein willst.
Ja.
Wie du sagst, du kannst dich hochkaufen, keine Frage. Das ist aber nicht der Sinn meiner Meinung nach des Spiels, weil gerade die Story so geil ist. Aber es wurde dir vereinfacht, ne? Dadurch, dass viele Quests rausgenommen wurden und sonstiges. Es ist aber viel, das muss man echt sagen.
Die Dungeons
waren geil. Und man darf nicht vergessen, das muss man nur einmal machen, weil du nur einen Charakter brauchst fürs Endgame und dann kannst du mit dem alles machen.
Stimmt,
ja. Also, ja. Das ist auch nochmal ein Punkt, ne, den man sehr, sehr mit berücksichtigen muss.
Ja, die Dungeons und die Mechaniken fand ich richtig geil. Da ja. Jeder Boss war interessant, hat Spaß gemacht, auch im Endgame. Vergleicht man ja immer mit WoW im Endgame, was so besonders ist. Haben die hier super geil gemacht. Nicht umsonst gibt es eine große Debatte, ob es jetzt heutzutage WoW oder Final Fantasy 14 ist.
Ja, es gab ja vor 2-3 Jahren oder was diese große Abwanderung von WoW,
ja,
wo die Leute gesagt haben, ja, spielen wir Final Fantasy 14. Da haben die echt einen guten Boost bekommen. Und gemerkt, ey, Final Fantasy 14 kann was, ne? Einfach ein richtig krasser Competitor geworden.
Ja, hauptsächlich verantwortlich dafür natürlich Asmongold.
Ja, auch, ja.
Ne, das war da ganz, ganz stark. Bei Final Fantasy muss man sagen, für uns auch war das der Wiedererkennungswert. Der Nostalgiefaktor, der bei uns da übel reingekickt hat. Wann bekämpfe ich Ifrit? Wann bekämpfe ich Bahamut? Man kannte die Namen, man kannte das Aussehen so ungefähr, ne?
Mob-Designs grundsätzlich.
Ja, welche Version kommen in dem Spiel vor? Kommt Behemoth vor oder eine komplett andere Version von Behemoth und alles Mögliche. Ne?
Zahlreiche Events, okay, wir haben jetzt ein Event zu Final Fantasy 7, 10, ja, keine Ahnung was, du kannst die ganzen Ausrüstungsgegenstände Leute holen. Ist ja nur sinnig, dass du genau sowas machst und das haben wir da bekommen, ne? Komplett wohl und heimelig gefühlt und deswegen geiles MMO.
Mega gut, heutzutage noch sehr gut spielbar, meine Empfehlung auf jeden Fall, probier die Handwerksklassen.
Oh yeah. Kommen wir zur Bewertung, und zwar Final Fantasy XIV. The Realm Reborn hat von uns ein A bekommen. Mal gucken, vielleicht wird es in den nächsten Erweiterungen besser werden.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar am 9. September 2014 kam ein Game, was wir alle gefeiert haben. Und das Game hat uns zusammengebracht, sagen wir mal so. Und zwar Destiny, der erste Teil. Oh mein Gott, damit begann eine Ära, würde ich behaupten.
Boah. Dieses Spiel war unsere Destiny.
Ey, total. Ich habe wirklich, ich habe es ja im Part 1 schon gesagt, wenn wir dazu kommen, Destiny zu bereden, geht mein Herz auf. Destiny ist das Game. Es hat für mich Jahre einfach beeinflusst. Ich habe es gezockt, noch und nöcher, wie blöd. Das ist so ein geiles Ding. MMO-Elemente in einem Shooter.
Ja.
Nie da gewesen in der Form und dann auch noch salonfähig gemacht. Absolut crazy, dass du einfach, okay, du bist der klassische Tank, ich bin Heiler, ich bin der Damage-Dealer. So ganz war es natürlich nicht, weil jeder eine andere Rolle effektiv ausgefüllt hat, wie zum Beispiel der Titan, der so eine Bubble gecastet hat, okay, alle gehen rein, keiner kriegt Schaden für einen Moment, ne? Der Hunter war dafür da, irgendwie übel Schaden in kurzer Zeit rauszuhauen. Der Warlock konnte sich selbst wiederbeleben. Geil. Dadurch kam natürlich auch Situationen zustande, wo jemand ein bisschen zu freaky gespielt hat und dachte, ich kann mich ja wiederbeleben.
Mhm, David. Klar.
Plötzlich, ja, Shoutout an David. Dann bist du gestorben. Und solche Geschichten, ey, Destiny, das geilste Ding ever. Bungie hat's produziert, hat das geile Halo-Gameplay einfach gehabt. Also das Gunplay, was auch so Hammer war in diesem Game. Jede Waffe hat sich einzigartig angefühlt, mega gut angefühlt, soundtechnisch Hammer. boah, ich weiß gar nicht, mein Herz geht auf, bitte übernimmt.
Ja, ich kann mich noch genau erinnern, als wir das gesehen haben im Trailer und alles, das haben wir direkt natürlich mit Borderlands verglichen, weil Looter-Shooter, ne, selber Ansicht in dem Sinne, also First Person natürlich, und aber auch diese Elemente, diese RPG-Elemente, will ich schon fast sagen, mit der Ausrüstung und alles Mögliche. Wir haben es direkt verglichen. Und es war doch mehr, um einiges mehr als ein Borderlands. Wir hätten das am Anfang nicht erwartet. Aber das hat so viel Bock gemacht. Das Geilste war natürlich, dass du mit 4 Leuten reingehen konntest. Oder manche Raids bis zu 3 Leute. Manche Raids waren dann auch bis zu 6 Leuten, ne? Und da zusammen das Ding machen konntest. Ne? Der Content war ja auch nicht ganz einfach, nee, in manchen Stellen. Und das war schon mit Situationen verbunden, die einfach nur in Erinnerung geblieben sind. Vor allem bei den Rätseln und alles.
Das Jump-Passagen, ne? Also allein wie schwierig die teilweise waren, dass du irgendwie 100 Stunden warten musstest, bis irgendjemand von deinen Teammates hinterhergekommen ist. So. Tausendmal dabei.
Und der Warlock schwebt da schon wieder um die Gegend herum.
Und das, was Destiny dann so heftig gemacht hat, ist, jede Woche kam da der Reset. Und man hat die Raids gemacht, um bestimmten Loot zu farmen. Oder nicht zu farmen, oder bestimmten Loot zu bekommen.
Ja.
Und dieser Loot war einfach, die Wahrscheinlichkeit, diesen zu bekommen, war so gering, dass du wirklich Woche für Woche für Woche den Reset abgewartet hast, dich mit deinen Jungs getroffen hast und den Raid nochmal gemacht hast und die Mission nochmal gemacht hast und das nochmal gemacht hast. Und du hast immer Content gehabt.
Die geilen Exos, ey.
Die geilen Exos, die wolltest du haben. Jeder, ja, wollte sie haben. Ja. Es war auch immer so, dass genau diese Exos aus dem Raid einfach die OP-Sachen waren, ne?
Ja.
Und das war so krass. Und dann hatten wir schon irgendwie 4 oder 5 Leute, hatten dann schon aus dem Raid die Exo, nur Sergei nicht. Und dann haben wir jedes Mal mit den Raid-Waffen alle schon voll heftig, weil wir die Raid-Waffen haben dann natürlich auch den Raid viel einfacher gemacht.
Ja.
Das war so geil. Und dann jede Woche wieder. Und jeder wusste, ey, heute Donnerstag, 20 Uhr, wir treffen uns.
Ja.
Alle sind dabei, wir machen den Raid.
Und jeder wusste, Sergei kriegt die Galahorn nicht.
Und genau, jeder wusste, Sergei kriegt Galahorn nicht.
Bis Xurse im Angebot hatte und er sich die 6-mal gekauft hat.
Und dann,
jetzt habe ich sie.
Und dann kamen die DLCs. Und es war so geil. Wir haben uns gestritten. Wir waren am Ende schon, keine Ahnung, 8, 9, 10 Leute, die das gezockt, genau, haben. Und dann sitzt du da. Ja, aber scheiße, kann aber nur 6 mit. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Hey, ich will aber auch mit. Ja, ich will auch, ja, mit. Und dann sitzt du diesen Raid, hast ihn noch nie gemacht, und wir haben dann auch gesagt, wir machen ihn ohne vorher zu gucken, wie man die Rätsel löst.
Ja, ja.
Boah, wir saßen dann da 8, 9 Stunden am Stück an diesem Raid und haben es nicht mal geschafft.
Ich habe es so geliebt. Allein dieses Zusammenspiel, du musst ja wirklich einfach aktiv zusammenspielen und Taktiken entwickeln. Deswegen fand ich die Raids ja so geil, wenn, ja, man sagt, man guckt sich die nicht vorher an. Weil dann guckst du einen Guide an und du folgst dem. Okay, kann man natürlich machen, keine Frage. Aber ich wollte das einfach diesen Moment haben, dass du weißt, ah, okay, der Gegner macht gerade das, alles klar, stell dich da hin, oder mach das und das, lenk hier ab, ihr müsst hier überleben, hier snipert ihr den weg. Und du hast ja einfach diese geilen Taktikentwicklung, das hat so viel Bock gemacht, diese Rätsel. Erinnert euch daran, bis man herausgefunden hat, wie man bei Oryx überhaupt vorankommt. Einer trägt, ja, die Bombe, muss hier 4-mal drum rumlaufen, dann da drauf springen, währenddessen die Sniper wegmachen. Plötzlich kommt Oryx, alle mit den Waffen drauf, das ist das Damage-Fenster. Ey, so geil, diese Elemente haben so perfekt ineinander zusammengewirkt. Und dann natürlich aber auch, du musst das Skill ja auch beweisen, klassische Taktik-Shooter-Skills so ungefähr, ne? Wirklich zielen. Wie kommst du schnellstmöglich an den Gegner, dass du ihn wegmachst und sowas?
Es war schwer.
Es war so, so geil. Ich kann gar nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil Destiny hat so krass viel einfach in dem Moment in meinem Kopf stattgefunden, dass es verrückt.
Ich stelle mir immer eine Frage oder eine Debatte in meinem Kopf. Ich frage mich immer, hat Bungie dieses Live-Service wirklich so gut gemacht? Oder ist es unsere Community, die dieses Spiel so lange für uns hochgehalten hat? Weil wir haben ja, unsere ganze Clique, unsere WhatsApp-Gruppe hat sich um Destiny herum gebildet.
Ja.
Und ich weiß nicht, wem man dieses Lob zuschieben kann. Bungie oder sind es tatsächlich wir, weil wir das für uns so hochgehalten haben?
Ich glaube, das ist ein Mix. Also, ja, das was ja auch beim Destiny so krass war oder so geil, du brauchtest Teamdynamik. Weil wenn du in den Raid bist und einer seine Aufgabe nicht macht oder stirbt, ist der Raid vorbei für alle.
Mhm.
alle verrecken. Und du musstest genau dich absprechen. Es gab ja auch so viele Online-Apps und so, wo du dich dann in Raid-Teams einfinden konntest und so. Da waren dann welche dabei, die das so oft gemacht haben, die konnten das dann schon zu dritt in Raid machen oder so, oder ziehen dich dann durch. Aber so wie wir, ne, wir waren so einfach Casual-Player, den ganzen Tag Destiny-Player. aber haben dann, wenn bei uns dann jemand irgendwo einen Fehler gemacht hat, dann war die Runde vorbei. Dann musstest du es von vorne machen.
Ja.
Und diese Teamdynamik, das hat, wie du sagst, war das unser Ding, glaube ich, auch, was das für uns so geil gemacht hat.
Wir wussten auch jeden Abend, irgendwer ist online, irgendwas werden wir auf jeden Fall runnen.
Es gab ja auch immer was zu tun, ne?
Ja.
Ob du jetzt irgendwie in der Story ein bisschen weiter vorangekommen bist oder irgendwelche von diesen sehr, sehr schweren Quests abschließen wolltest. Es gab ja eine ganze Bandbreite an Sachen, die du machen konntest, um irgendwie an deine Ausrüstung zu kommen, dein Powerlevel zu steigern.
Mit und Events sowas, dann ne? auch verbunden zu gewissen Zeiten in
genau.
der Woche oder sonstiges oder Resets, ne?
Und nicht vergessen, PvP.
Ja.
Ganz klassisch,
ja.
ne? Ab rein in so ein Team-Deathmatch oder was und gib ihm Sergei hat, glaube ich, tagelang einfach nur auf dem Sofa gesessen und PvP gespielt von morgens bis abends.
Oftmals wenn er, sehr unbalanced.
ja, stimmt. Auch wenn er bei uns in der WG war. Sergei hat sich hingesetzt, einfach kam rein, ein bisschen was gegessen, ab geht's PvP spielen. So,
das war einfach daily, morgens aufgewacht, play sie an und dann, was wollte er haben, das letzte Wort oder Dorn oder irgendwie sowas? Das hat man ja bekommen, wenn man ein bestimmtes Ranking hatte.
Ja, Dorn war diese krasse Giftwaffe, meine ich. Wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Wort war aber auch eine Exo, ne? Die war, nee, Peak Ass war die von Kate, aber das letzte Wort war eine ganz ähnliche, auch so eine Handfeuerwaffe, ne, so eine Pistole. Ey, mega. Ich bin der Meinung, wir müssen unbedingt einfach noch eine Special-Folge zu Destiny machen. Ich könnte da stundenlang drüber reden.
Die Jungs einladen.
Ich glaube, anhand unseres Enthusiasmus könnt ihr nachvollziehen, dass das Ranking ein S ist und das geht gar nicht anders.
Das stimmt allerdings. Zu den Raids nochmal. Tatsächlich war das bei Final Fantasy XIV, Realm Reborn und Destiny sehr, sehr ähnlich. Und zwar, man hatte den Content, der rausgekommen ist, also das Base Game sozusagen. Man hat die Story durchgezockt, dann ein paar Climatic Events und alles Mögliche. Und dann hat es eine Zeit gedauert. Man konnte da ein paar Events machen, da ein paar Events machen. Und dann aber ist der Raid rausgekommen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, sodass jeder Spieler quasi die Chance hatte, gleichzeitig in den Raid zu gehen und nicht, dass, okay, ich habe die Story zuerst durchgespielt und ich gehe mit meinem Team zuerst in Raid, sondern direkt quasi alle gleichzeitig. Und das hat mich so stark auch an Final Fantasy erinnert und dann viele MMORPGs. Man ist reingegangen, blind, und man konnte aber auch in Realtime sehen bei Reddit oder sonst irgendwo, ne, wo Strats, wo Sheets erstellt werden, dann direkt, weißt du, im 5-Minuten-Takt wird das aktualisiert und alles Mögliche.
Ja.
Die Strat, da werden Dinge aufgebaut über die Map und da musst du gehen und hier, völlig verrückt. Ne?
Diese super Secret-Events, wo auch über Tage diese Infos reingedroppt sind, okay, hier gibt's plötzlich irgendwelche Schriftzeichen, die hängen damit zusammen, dass du hier eine Waffe nutzen musst, mit dem Visier da durchgucken musst, damit du irgendwie hier hinschießen musst, damit sich eine Tür öffnet. Dann musst du innerhalb von 15 Minuten diese Mission abschließen und Gegner abschlachten, damit du irgendwann mal ganz am Ende die schwarze Spindel bekommst. Oder irgendwie so, wisst ihr? Das war so
crazy, Mann.
Geil, Alter. Boah, wirklich. Special-Folge muss kommen.
Das machen wir hundertprozentig. Kommen wir zur Wertung. Und zwar, wie soll es anders sein? Destiny hat von uns ein S bekommen, weil es einfach verdient hat, erstens. Und zweitens, wir absolute Fanboys sind.
Total.
S wie Spaß.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar am 30. September 2014 ist Middle-Earth Shadow of Mordor rausgekommen. Und zwar haben wir ein Assassin's Creed im Herr-der-Ringe-Universum. Wie soll man das anders nennen? Wir haben eine Substory, die hat im Grunde nichts mit der eigentlichen Herr-der-Ringe, der Trilogie zu tun. Die spielt, glaube ich, einige Zeit davor, sehr, sehr lange Zeit sogar davor. Und zwar spielen wir einen Helden namens Talion, der ein Waldläufer ist und dieser durch Sauron und seine Armee geschändet wurde, in dem Sinne, in dem er umgebracht wurde. Wird von einem Geist aus der Vergangenheit wiederbelebt und ist somit quasi der Geist und er in einem Körper. Talion kriegt die Fähigkeiten des Geists, die er aufleveln kann, ausweiten kann, kann sich porten und dies und das. Also sehr extended Assassin's Creed Gameplay, würde ich behaupten. Die Kämpfe sind auch sehr ähnlich, mit ein paar schönen Twists tatsächlich. Und wir haben hier eingeführt bekommen, das berühmte Nemesis-System.
Arthurs Lieblingssystem, glaube ich.
Gar keine Frage. Ich habe das schon oft gesagt und ich werde das auch immer wieder sagen. Wenn dieses System in andere Spiele kommt und in andere Genres vor allem kommen darf, sagen wir mal so, dann wird das so vieles rasieren. Das wird ein ganzes, wie soll ich sagen, Genre eröffnen. Das in sich könnte ein Genre werden.
Das wird gleich ein ganzer Barbershop, so viel Rasur findet statt.
Oh yeah.
Ich bin gespannt, ob das in Judas gut umgesetzt wird. Da haben wir ja das letzte Mal drüber gesprochen in den News.
Ja, das wird richtig spannend. Mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, hier haben wir es kennengelernt und das wurde auch sehr, sehr gut eingeführt, wurde werbetechnisch natürlich stark benutzt, um für das Spiel zu werben, hat auch gut funktioniert und es war so cool einfach nur, wenn du durch die Welt gelaufen bist, da ein Camp angegriffen hast, irgendwie ein Hauptmann des Orks oder auch nur irgendein kleinen Ork, der ein ganz normaler Gegner ist, ne?
Ja.
Mal umbringst oder dich am besten von ihm töten lässt, als nächstes siehst du dann in deinem Deathscreen, weil es ja so deklariert wurde, als ob es einen Moment dauert, bis der Hauptcharakter wiederbelebt wird.
Ja.
In der Zeit ist dieser Ork, der dich umgebracht hat, dieser kleine Pips-Ork, der ein HP hat quasi,
ja,
wird aufsteigen, weil er dich umgelegt hat. Wird dann irgendwie ein Hauptmann oder sonstiges, na, wenn er dich dann nochmal umlegt, kann er noch weiter aufsteigen und immer stärker werden, quasi Level erreichen und alles Mögliche.
Ja.
Und auch innerhalb der Reihen aufsteigen.
So ein geiles System, ey.
Mega.
Wirklich ja. Unglaublich. Und du merkst die Veränderung und dann, du kannst, vermische ich das tatsächlich mit dem nächsten Teil auch. War das in dem Teil auch, dass du Orks übernehmen konntest und die auf deine Seite ziehen konntest?
Ich glaube schon.
Ich meine schon,
ja,
ne?
Ich glaube schon.
Und das war nämlich auch das Geile, wenn du einen Ork zu oft quasi auf deine Seite gezogen hast, kann er dich auch verraten zum Beispiel. Und irgendwann, wenn du ihm zu oft das Gehirn wäscht einfach nur, dann verliert er um einiges seiner Intelligenz, kann dann irgendwann zum Beispiel nicht mehr reden. Ne? Und das ist halt so witzig, dass das jeder Ork hat verschiedene Sachen, zum Beispiel wenn du einen Ork verletzt hast, ne, ihm, keine Ahnung, den Kopf abgeschlagen hast, kann er natürlich auch wiederkommen, indem er wiederbelebt wird durch, keine Ahnung, eine Hexe oder was weiß ich. Und dann siehst du Stitches aber auch, ne, dass er wieder zusammengesetzt wurde, ne, und viele verschiedene Sachen bei vielen verschiedenen Orks. Das System hat sich so frisch angefühlt und überhaupt nicht repetitiv. Das war das Coole, weil jeder verschiedene Ork hatte irgendwas anderes zu sagen, auf eine andere Weise gestorben und hat irgendwas dir anders angelastet.
Ja, nur schade, dass das System nicht genutzt werden darf, ne?
Ja.
Das ist so einfach ein bisschen quatschig, sich ein System auszudenken und dann zu sagen, ihr dürft es aber alle nicht nutzen, weil sie anscheinend wussten, es ist super geil. Also.
Aber das System ist mega geil. Das Game hat auch Spaß gemacht, das Gameplay, also die Spielmechanics waren mega geil. Aber ich fand, da fehlte so ein bisschen was storytechnisch oder so, dass das einen packt. Es war wirklich das Hauptkriterium, was das Game so geil gemacht hat, ist halt dieses Nemesis-System.
Mhm.
Das Drumherum, storytechnisch und so, war so ein, ja, okay. Hätte man besser machen können.
War ein Anfang der Story und ein Ende der Story. Dazwischen ist nicht viel passiert,
so genau,
gefühlt, genau. Ne? Also Introducing und Endsequenz.
Dazwischen musst du die Welt füllen mit deinen Aktionen.
Wow.
Ja. Die Reise ist der Hauptteil.
Nein, die Reise ist die Reise. Das Ziel ist das Ziel. Und, ne?
Ja, es fehlte was, sagen wir so. Egal, wo welche Reise das Ziel ist und welches Ziel die Reise ist und wann auch Start und Zielpunkt gleich sind.
Was?
Aber da fehlte mir ein bisschen was.
Okay. Na gut.
Nichtsdestotrotz wurde es angenommen, sehr, sehr gut angenommen, das Spiel. Davon gab es ja irgendwann dann einen zweiten Teil. Werden wir dann noch bereden, wenn es denn soweit ist. Und im Großen und Ganzen hat Middle-Earth Shadow of Mordor von uns ein A bekommen, welches es auch verdient hat. Ich hoffe natürlich, dass der zweite Teil ein S bekommt, aber mal schauen, wenn es soweit ist. Am 14. Oktober 2014 kam The Evil Within raus. Thank you. Und ich weiß noch genau, Hase, haben wir uns drüber unterhalten, als wir den Trailer gesehen haben. Und wir dachten, wow, was ist das denn? Neues Resident Evil-ähnliches Spiel, Mann. Verrückt, das wird geil, das wird super geil. Natürlich haben wir das direkt in Verbindung mit Resident Evil 4 gesetzt, weil es optisch nun mal fast identisch ist. Ja. Ne? Wurden aber mit dem Spiel leider ein wenig enttäuscht tatsächlich, ne? Weil wir zu viel erwartet hatten. Schlecht war es nicht. Aber wie hattest du das Gefühl, Hase?
Was enttäuscht war ich nicht von dem Spiel. Also es war jetzt nicht das Klasse, was ich erwartet habe, aber ich fand es trotzdem gut. Also es hat Spaß gemacht. Die Story war ein bisschen komisch irgendwie, gerade zum Schluss hin. Aber, weiß ich nicht, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Es war halt wieder ein Game, was wir schon länger nicht hatten, das nicht so krass actionlastig war, sondern wirklich wieder ein bisschen dieses Survival mit drin hatte. Und das fehlte ja dadurch, dass Resident Evil eher diese Action-Schiene gemacht hat, fehlte das irgendwie so ein bisschen auf dem Markt. Und das hat The Evil Within einfach wieder mitgebracht. Und das, was ich da auch so geil fand, anders als bei den anderen Horror-Survival-Games, hier hat das auch viel mit Psyche mitgespielt. Ne? Mhm. Also es war nicht nur dieses gruselige Horror und oh, da kommt ein Zombie, das mich jagt, sondern da war auch viel mit dieser Psyche, die ins Spiel gebracht haben, was ich immer ziemlich geil finde.
Was ich sehr interessant finde, Arthur, dass du sagst, das erinnert dich an Resident Evil 4. Kein Zufall, denn Shinji Mikami hat hier den Director gemacht, der Erfinder der Resident Evil-Reihe.
Ja.
Dementsprechend merkt man die DNA wirklich von vorne bis hinten. Top Game. Ich habe auch sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Was ich...
Deswegen hatte ich das Gefühl, dass ich Devil May Cry spiele.
Fuck. Du, es kommt alles immer wieder zusammen. Ne?
Alles ist ein Kreis.
Genauso wie Hase aber auch gesagt hat, richtig geil, dass man wieder diese klassische Art zu spüren bekommt von diesen Survival-Horror-Games, die wir damals echt gefeiert haben. Ja. Ne? Resident Evil blutet hier wirklich durch und durch, trieft förmlich nur. Ne? Und das haben sie gut gemacht. Ich fand die Story auch, wie du, Hase, schwierig, erstmal so ein bisschen zu packen. Irgendwie baut sich die sehr, sehr langsam auf. Irgendwann bekommst du so immer so kleine Drips an Informationen, bis am Ende dann natürlich eine große Geschichte am Ende dort steht und man dann schon sieht, dass er auch, also der Hauptcharakter, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie er heißt, Sebastian, ja. Ne? Genau. Dass er auf jeden Fall zu kämpfen hat mit Sachen aus seiner Vergangenheit und dass er geplagt wird und all solche Geschichten dort reinspielen und ansonsten einfach wirklich ein gutes Ding. Da ich denke sehr gerne an den ersten Teil zurück. Der zweite Teil macht mir diese Reihe so ein bisschen kaputt oder ne, ditcht so an dieser Legacy so ein bisschen, weil der erste war wirklich, wirklich super. Auch dieses ganze, okay, du findest da so Spritzen, die du hier reinsetzen musst, dann kannst du, oder auch so Pillen, mit denen du deine Skills hochballern kannst. Und sowas. Genau. So kleine RPG-Elemente, die das alles so ein bisschen aufgelockert haben, das war schon wirklich, wirklich gut. Ne?
Ja, der zweite hat dann etwas reingebracht, was einfach gar keinen Sinn macht, das ist in so ein Game Open World.
Ja.
Und das war die Zeit, wo die überall Open World reingeklatscht haben, das hatten wir schon das Thema und ja, das fand ich dann nicht mehr gut.
Ich weiß noch, als wir den zweiten Teil geholt haben, in der alten WG zocken wollten, angeschmissen haben und nach 2 Stunden das Spiel einfach ausgemacht haben, gesagt, wir sprechen nie wieder darüber.
Ja, ist wirklich so, ne? Ist ein bisschen wie Borat 2, um ehrlich zu sein. Ja, sorry. Oder der erste hochgelobt, der zweite einfach nur, naja.
Hey, hey, hey. Ich bin eine andere Meinung. Das nächste Mal kommt ein Filmranking.
Boah, da bin ich dabei.
Nichtsdestotrotz haben wir The Evil Within ein B gegeben, weil viele verschiedene Meinungen hier zählen.
B wie Demokratie.
Das passt. Am 18. November 2014 kam Far Cry 4 raus. Far Cry 4 war, haben wir lange drauf gewartet. Tatsächlich, weil 3 schon sehr gut reingeschallert hat. Und mit dem vierten Teil haben wir so eine schöne Welt bekommen. Wir sind im Himalaya, wir spielen einen neuen Charakter und haben ein für die Reihe sehr ikonisch einen neuen Villain, der, wie sich herausstellt, der Vater des Protagonisten ist. Und somit kann man sich vorstellen, er ist Kippen holen gegangen. Und jetzt Hello, in Himalaya ja, trifft er ihn wieder. Nein, Far Cry 4 nimmt wieder natürlich das altbewährte System wieder auf, mit dem Healen, mit den Waffen, mit der Open World, mit dem Erkunden. Sehr, sehr schön nimmt es auf. Und mit den Skills natürlich auch. Die RPG-Elemente sind nochmal ausgeweitet worden, schöner gemacht worden. Und für mich war das Game besonders die ganze Flora und Fauna der Himalayas und wie Floren und Faunen.
Ich habe keine Ahnung von.
Und das ganze Setting hat echt Spaß gemacht mit den Tieren, die dort überall rumlaufen und mit den Camps, die man zerstören kann. Viele neue Besserungen.
Ich fand auch, also Far Cry 4 mit, also oder nicht nur mit, ich fand, das war der beste Far Cry-Teil. Den habe ich auch am meisten gezockt. Ich fand die ganzen Features, die da eingebaut haben, auch diese, wie du schon sagst, dieses Himalaya und so, das ganze Setting fand ich mega cool. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Zeit reingesteckt in das Spiel. Und für mich der beste Far Cry-Teil.
100%ig bin ich auch absolut der Meinung. Und das Witzige ist, Far Cry 4 ist eines der Spiele, welches man ohne Skill, absolut ohne Skill, ein Zweijähriger durchspielen kann, indem er einfach nichts macht.
Stimmt,
das und war zwar, ja die Geschichte. Genau, es gibt ein Ending, wo man in die Himalayas kommt und dann gegenüber von dem Villain sitzt in seinem hochgelobten Haus. Und der geht. Genau, ja gut, Spoiler. Wenn man es nicht weiß, dann findet man das auch nicht. Und wer es bis jetzt noch nicht weiß, 11 Jahre später, dann tut's mir leid. Und zwar geht er kurz raus, sagt, ich bin in 10 Minuten wieder da. Und wenn man tatsächlich diese Zeit abwartet, dann kommt er wieder, dann fliegt ihr zusammen im Helikopter weg und Game ist vorbei.
Ende der Geschichte.
Ending freigeschaltet.
Also ist der Vater doch wieder zurückgekommen nach den Kippen holen?
Nee, der findet ihn ja wieder, dann danach wollte er nochmal Kippen holen. Aber wahrscheinlich hat dann im Kopf Klick gemacht, ne? Wieder die Schuldgefühle, 30 verpasster Jahre und dann, was willst du machen?
Aber das ist ein großes Thema, was ich bei Far Cry generell so gut finde. Die Antagonisten, die sind immer so charismatisch, ja. Und sind nicht nur dunkel gestaltet, sondern die sind wirklich graue Charaktere, die du teilweise nachvollziehen kannst, wo du dich selbst auch hinterfragst. Ein Spruch, der mir immer im Kopf geblieben ist, ist aus Far Cry 3, glaube ich. Kennst du die Definition von Wahnsinn? Wahnsinn ist es, immer und immer wieder das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass ein Ergebnis was anderes wird. Mhm. Ja? Und du denkst wirklich drüber nach. Und ich mache ja beruflich auch Schulungen, Coachings und so weiter. Und das ist ein Spruch, den ich teilweise sogar mal genannt habe. Einfach nur, um die Situation aufzulockern, mhm. Um Leute zum Nachdenken zu bringen, so ein bisschen zu schocken. Und das machen die Spiele ständig und ständig und ständig mit dir selbst. Und das ist dieses Charisma, was die Spiele haben, was ich so wirklich faszinierend gut finde.
Mhm. Es gibt auch wenige Spiele, die die Antagonisten so, so gut erklären und den wirklich Gefühl für die Antagonisten mitbringen. Auch den dass man,
Raum bieten, ne, genau, sich überhaupt zu entfalten.
Genau, so quasi, dass man den Antagonisten wirklich versteht. Ne? Okay, warum, was heißt versteht? Man versteht es vielleicht nicht, warum er da die ganzen Menschen abmurkst und so. Aber man kann es nachvollziehen.
Aber ich verstehe dich.
das haben die extrem gut gemacht in den Spielen. Und dann auch die ganzen Mechanics, die man da eingebaut hat. Viele geile Nebenquests, die auch wirklich Spaß machen. Auch sehr abwechslungsreich sind. Wie hier zum Beispiel diese ganzen Tiere sammeln, die man dann die Felle und sowas sammeln muss und so neue Sachen freischaltet. Insgesamt ein echt stimmiges Game. Und auch die Open World sehr schön und gut gemacht.
Ja, das empfanden wir alle so. Und deswegen hat Far Cry 4 von uns ein A bekommen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar am 11. Dezember 2014, The Talos Principle. Ich habe es leider nicht gespielt. Johnny, erzähl mal was darüber.
Ich habe es leider nicht gespielt. Hase, erzähl mal was darüber.
Ich habe es leider gespielt. Enrico, erzähl mal was darüber.
Und ich leite jetzt ein. Hase und ich haben das Spiel tatsächlich zusammen Couch-Koop gezockt.
Genau.
Sehr häufig uns abends getroffen und dann wirklich gerätselt. Es ist ein Rätselspiel. Ich muss gerade gucken, von welchem Studio. Das ist ein Puzzle-Adventure von Crow Team. ist auf dem PC rausgekommen und jetzt auch auf den Konsolen verfügbar. Auch der zweite Teil, Empfehlung von mir. Und in diesem Spiel geht es darum, dass man eine Art Roboter ist, in einer Welt auftaucht und noch nicht so weiß, okay, was mache ich gerade? Man stößt immer wieder auf solche Rätselräume. In diesen Räumen bekommt man dann, was waren das? Puzzleteile?
Puzzleteile, genau.
Puzzleteile bekommt man. Und wenn man bestimmte Anzahlen an Rätseln gelöst hat, kann man ein großes Mosaik-Puzzle so zusammenstellen und kommt dann weiter. Es gibt, ich glaube, A, B und C gab es als Welt. Und dann gab es doch noch diesen Lift am Ende.
Ja, genau.
Das war dann dieses mit den sehr schweren Rätseln, wo du dann, ja, ich will nicht spoilern, wo das dann halt nachher hinausläuft. Es ist sehr philosophisch. Es wird immer wieder die Frage über das Leben gestellt. Ist das Leben eines Roboters ein Leben? Was bedeutet Leben? Was bedeutet Lieben? Was sind Emotionen? Und. Und es macht sehr viel Spaß. Es ist faszinierend. Es zieht dich in die Welt. Die Rätsel sind knackig, geil. Wenn du die gelöst hast, freust du dich extrem, weil es sehr belohnend ist, was dann nachher dabei so passiert. Es gibt ein paar versteckte Hinweise, Rätsel, geheime Durchgänge und so weiter. Und es macht einfach nur Spaß. Wir haben es nicht ganz zu Ende gespielt, glaube ich. Irgendwann hat es sich ein bisschen verlaufen, weil andere Spiele kamen.
Genau.
Aber von mir zum ersten Teil eine riesige Empfehlung. Wenn ihr Puzzlespiele magt, wenn ihr solche Rätselspiele mögt, schnappt euch einen Freund, eine Freundin, euren Partner, eure Partnerin, setzt euch aufs Sofa und probiert es einfach mal aus. Es ist relativ günstig verfügbar, auch auf Konsolen. Ich glaube, den zweiten Teil gibt es auch für einen 20 oder so um den Dreh. Den ersten wird wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Macht es einfach. Ähnlich wie Superliminal oder sowas. Es fasziniert.
Für mich persönlich ist es eigentlich echt ein No-Brainer, das Spiel zu spielen. Ich hab's auch mal angefangen. Allerdings hatte ich nicht so wie ihr die Möglichkeit, oder ich hatte niemanden, der mit mir gespielt hat, effektiv, sondern ich habe Sorsa einfach mal angeschmissen.
Armer Junge.
Nee, so gar nicht mal, aber das hat mir natürlich jetzt irgendwie, wenn ich an einem Rätsel gescheitert bin, was relativ am Anfang des Spiels schon der Fall war, nicht dieses Durchhaltevermögen zu geben, zu sagen, komm, du spielst mal oder wir finden gemeinsam eine Lösung, sondern ja, dann habe ich es halt weggelegt. Aber es klingt ja absolut nach einem Johnny-Spiel erstmal. Definitiv. Voll.
Aber ich glaube auch genau das ist das, was mir das Spiel auch so Spaß gemacht hat, dass wir das zusammengespielt haben und gemeinsam überlegen, wie kommen wir hier weiter. Man hat ja auch bei den ganzen Level immer unterschiedliche Schwierigkeiten. Ne? Manche Rätsel waren eher easy, manche waren dann noch sehr hart. Und du hast auch immer mehr neue Features freigeschaltet, ne? Da gab es irgendwie solche Kameras, die irgendwie
diese komischen Kampfdrohnen einfrieren konnten.
Genau, Kampfdrohnen einfrieren oder Türen, die du geöffnet hast, einfrieren konnten und sowas. Da gab es dann immer mehr Sprungsachen, also solche Sprungplatten, wo du dann draufgehen konntest und so. Und die musstest du halt immer mehr und mehr nutzen und immer neue Features dazukommen, um diese Rätsel zu lösen. Und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht, gemeinsam drüber nachzudenken und zu gucken, wie kommen wir hier durch dieses Labyrinth oder durch dieses Rätsel.
Und die Physik in dem Spiel hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das stimmt.
Johnny, da würde ich sagen, dann müssen wir uns das gemeinsam mal anschauen. Vielleicht ist es ja was für uns. Und zwar hat The Tennis Principle von uns ein A bekommen. Kommen wir weiter zu den Honorable Mentions. Und zwar ist in diesem Jahr auch Hearthstone rausgekommen. Hearthstone ist das Card Game von Blizzard mit WoW-Charakteren und WoW-Karten und alles Mögliche. E-Sport-technisch ganz stark vertreten, immer noch tatsächlich. Habt ihr das viel gespielt?
Ja, ich habe es am Anfang viel gespielt. Ich fand es später mit den Kampagnen, das war für mich sehr traurig. Also die normalen PvP-Runden kannst du einfach so spielen. Möchtest du diese Story-Kampagnen spielen, musst du dich da reinkaufen, bekommst dann auch die speziellen Karten von dort. War immer sehr Pay-to-Win, aber hey, das ist ein Trading-Card-Game, was erwartet man.
Ja.
Und was ich bei Hearthstone am packendsten gefunden habe, ist diese Intro-Musik.
Direkt aufs Schiff steigen und dir die Augenklappe anbringen.
Los geht's.
Wenn ich die Musik höre, ich bin sofort bei Hearthstone wieder dabei.
Ich fand's auch gut. Ich habe ein paar Runden gespielt, niemals wirklich viel, aber ich fand's nicht schlecht. Das Game-Prinzip hat erstmal Bock gemacht. Ne?
Des Weiteren, Enrico, du kannst auch bestimmt ein bisschen was zum Mario Kart 8 erzählen.
Ja, Mario Kart 8 ist der Titel, den wir mit am längsten, würde ich schon fast sagen, gezockt haben, weil er immer und immer wieder aufgearbeitet worden ist. Da kam da, glaube ich, noch eine Mario Kart 8 Deluxe Edition oder sowas danach raus mit neuen Maps, vor gar nicht so langer Zeit sogar. Und ist ein sehr guter Titel. Aktuell gibt es eine kleine Debatte zu dem neuen Mario Kart World.
Ja.
Da habe ich ein geiles Meme gesehen, das muss ich auch eben erzählen, wo jemand in den Laden reingeht und so ein Verkäufer berät ihn zu Mario Kart 8 und World.
Yeah.
Und dann sagt er hier, das ist 8, das ist World, welches sieht für dich besser aus? Zeigt er die Person auf World.
Ja. Yeah.
Und dann sagt der Verkäufer, ah nee, ich habe die Spiele vertäuscht und ändert die Etiketten so. Weil es tatsächlich so ist, dass die Fanbase gemischter Meinung ist. Mhm. In World ist wohl das Core-Play relativ tot online.
Ja.
Die ganzen Streamer sind zurückgegangen zum 8. Teil, weil die sagen, ich habe da 1000 Viewer mehr als zum World-Teil. Ich habe selbst nicht gespielt, ich habe ja noch keine Switch 2, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist zumindest das, was jetzt gerade so im Raum schwirrt.
Werden wir in Zukunft schauen. Als nächstes kommen wir zum Indie-Banger Shovel Knight. Und Shovel Knight hat das Genre immer ein bisschen aufgeräumt. Es ist ein Side-Scroller, 2D. Metroidvania kann man das nennen, ja, doch ein bisschen schon. Würde ich behaupten. Und Shovel Knight hat damit geglänzt, ein Indie-Game, welches erstens Spaß macht, groß ist und so viele References zu anderen Spielen, zu anderen Genres hat und alles Mögliche. Und das hat den Charme des Spiels einfach sehr, sehr stark ausgemacht.
Mhm.
Und Shovel Knight kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Wer Indies ein bisschen supporten will und Shovel Knight besonders Sidescroller mag, ist bei Shovel Knight sehr, sehr gut aufgehoben.
Mhm.
Als nächstes haben wir Bayonetta 2. Bayonetta 2, was gibt's da mehr zu sagen? Wir haben Bayonetta 1 ja schon durchgesprochen und wir haben hier die Story-Erweiterung beziehungsweise den zweiten Teil, wo die Story weitergeht. Spielprinzip quasi dasselbe, nur ein paar neue Skills hier, ein paar neue Angriffe da und ich glaube ein bisschen mehr Nacktheit sogar.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Titel, Hyrule Warriors. Das,
worauf wir alle gewartet haben.
Das, worauf wir alle gewartet haben. Jetzt wurde es nochmal angekündigt bei der Nintendo Direct, Hyrule Warriors. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, spielt aber in dem neuen.
Ja.
Aber das Dynasty Warriors im Zelda-Universum, anders lässt sich das nicht beschreiben.
Es ist genau das, was soll man auch sagen, für Leute, die grundsätzlich dieses Gameplay feiern, gerne, bitteschön, macht.
Kenn
aber
ich niemanden.
Meins war es nie. Ja,
ich genau, kenn's niemanden.
Das ist das Ding, ich kenne auch niemanden, der jemals diese Spiele wirklich ernsthaft geil fand, so in meinem Umkreis ja. Zumindest. Das ist so, ja. Aber es wird Fans geben, nicht umsonst gibt es diese Spiele.
Ne? Hm. Ja. Als nächstes haben wir Lords of the Fallen, ein Nachahmer der Dark Souls-Reihe, ein Souls-like, der ein bisschen kirchlich angehaucht ist, sag ich mal, mit den Templern zum Beispiel und sonstiges. Wir haben dort auch verschiedene Klassen, aber ist nicht so gut bei der Fanbase oder bei der Community allgemein angekommen, weil wir ein bisschen klankiges Gameplay haben, alles so ein bisschen langsamer war.
Bisschen ist gut, das war extrem. Ich habe nach dem ersten Boss aufgehört, wegen der Klankiness.
Ja, der in der Kirche.
Ja.
Bei mir war das genauso quasi. Und aber nichtsdestotrotz, danach wurde das ganze Genre, beziehungsweise der Titel wurde komplett immer vor, ich glaube, ein, zwei Jahren war das ja, neu aufgebröselt, neu aufgelegt, quasi ein Remake daraus entstanden und das ist wohl ein bisschen besser angekommen. Als nächstes haben wir den Titel Alien Isolation.
Alien Isolation ist eigentlich schade, dass das keiner von uns wirklich gespielt hat, weil man hört davon nur Gutes. Es ist quasi einfach nur die Situation, dass du in einem Raumschiff bist und überleben musst, weil natürlich das namensgebende Alien dich verfolgt aus der Alien-Reihe. Der Xenobit oder keine Ahnung, wie sie heißen. Vielleicht rede ich gerade auch absolut. Oder
Xenoblade Chronicles.
Xenomorph. Ich bin da gar nicht so wirklich drin. Aber das soll dir dieses Gefühl, dass du verfolgt wirst und dass das Alien wirklich sehr, sehr stark herausfinden kann, wo du bist, dir sehr, sehr gut geben. Ne? Dass es auch durch verschiedene Lüftungsschächte und sowas krabbeln kann, dass es hört auf deine Schritte, auf die Geräusche, die du machst, dass es weiß, wo du dich rumtreibst und dementsprechend dich dann ja fangen will. Ne?
Gibt dir ein ähnliches Gefühl wie Outlast. Ne? Also dass dieses, du kannst dich nicht wirklich wehren und hast da einfach so einen kleinen, weiß ich nicht was, für ein Alien-Vieh da, das dich jagt. Weil Outlast waren es keine Aliens, aber hier ist genau das gleiche Feeling.
Ich habe tatsächlich letztens ein kurzes Video darüber gesehen, jetzt fällt es mir ein. Und zwar ist das Alien quasi so programmiert, dass es zwei Hirne hat, wenn du so willst.
Mhm.
Und zwar das eine Hirn weiß immer, wo du bist, das andere Hirn weiß nicht, wo du bist.
Okay.
Heißt also, Es ist deswegen so programmiert, dass wenn du dich gar kein Stück bewegst, wird dieses Hirn, welches weiß, wo du bist, immer aktiver versuchen, in deine Richtung zu gehen. Also die Programmiererseite soll sehr, sehr interessant diesbezüglich sein, ne, wie das Alien funktioniert.
Das habe ich auch mitbekommen, dass gerade genau die Programmierung, wie dieses Alien auf dich reagiert und dementsprechend dich finden will, sehr, sehr stark ist. Ne? Ja. Das ist wirklich ein Vorzeigeding dieses Spiels.
Richtig gut. Vielleicht wäre das auch mal für einen kleinen Abend dann zu Genüge. Ne?
Klingt absolut gut nach einem nicen Stream.
Yes. Als nächstes haben wir Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition, meiner Meinung nach einer der besten Teile der Dragon Age-Reihe. Der neue Velgard ist ja nicht so gut angekommen und Inquisition habe ich persönlich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht und sehr, sehr schöne Zeit auch mit verbracht. Hatte das irgendwann mal dann im Angebot geholt und fand das wirklich, wirklich gut.
Ist auch eins der beliebtesten der Teile, also von Fans beliebtesten. Ich stimme dir zu, ich habe es tatsächlich auch ganz oft in den Angeboten so weiter gesehen, wenn man im, irgendwie im Kaufhaus ist, liegt es da in dieser Grabbelkiste drin, wo da steht 10 Euro oder 5 Euro oder was auch immer. Einfach nur, weil es älter ist. Aber es ist immer noch ein richtig, richtig gutes Spiel, was man immer noch richtig gut spielen kann.
Ja.
Darauf wird ja immer verwiesen, wenn man sagt, da kommt das neue Dragon Age raus. Ist es so gut wie dieser Teil?
Hm.
Oder ist es Origins?
Das Ursprüngliche, wo die Fanbase richtig hart locked in ist, ist Origins.
Ja.
Aber Inquisition hat keinen schlechteren Stellenwert, sagen wir mal so. Ne? Als nächstes kommen wir zu Final Fantasy 13 Lightning Returns. Warum ist das nicht in der Liste?
Ja, ich verstehe dich, Arthur, aber du bist der Einzige, der es tatsächlich aktiv gespielt hat.
Blasphemie.
Und ja, was willst du machen? Ey, nein, weiß ich nicht. Dann schwurf ganz kurz ab, aber nicht zu viel, erzähl.
Auf den Scheiterhaufen mit euch.
Na gut.
Lightning Returns, also was soll man dazu sagen? Viele Systeme wurden nicht übernommen, sondern angepasst wiedergegeben, wie in den anderen Teilen, sage ich mal so. Nur mit einem Twist, dass du die Kostüme von Lightning ist auch der einzige Charakter, den man spielt. Die Kostüme wechselst du aktiv im Kampf, um verschiedene Sachen wie bei den Vorgängern Staggerleiste hochzubringen, Staggerleiste zu halten, Damage zu machen, Support und keine Ahnung was. Also hat schon echt, echt Spaß gemacht. Natürlich wurde es dann ein bisschen freakig von der Story her. Das hundertprozentig. Ja. Vielleicht nicht so freakig wie der zweite Teil. Weil es.
Naja.
Ja, doch, es war alles kaputt.
So.
Aber nichtsdestotrotz war das schön, die alten Charaktere wiederzusehen. Egal in welchem Szenario und wie dumm das ist, sagen wir mal so. Und jetzt kommt ein Spoiler, wenn ihr das nicht hören wollt, wenn ihr Final Fantasy 13 noch nicht gespielt habt: Lightning Returns.
Lightning stirbt.
Aber Hope ist ja eigentlich dein Mentor, nicht Mentor, aber der leitet dich quasi und ist am Ende der Endgegner, weil es doch die Gottheit ist. Wow.
Verräterus ist ein Verräter.
Ja, genau so
ist es. Und Lightning wird einfach von der ehemaligen Göttin zu Göttin berufen und solche Geschichten, Alter. Das ist too much. Entschuldigung, einfach too much.
Nee, Lightning war ja schon die Göttin
oder im
zweiten Teil.
Hä? Echt?
Ja, klar.
Boah, ey, das, ja, okay.
Musst du nachholen, Johnny. So schlimm, du stellst dir das schlimm vor.
Ah, weiß ich nicht. Das sah für mich irgendwie auch weird aus vom Gameplay, weil es einfach kein Final Fantasy ist.
13.2 war auch super.
13.2 war okay. Bin ich bei dir, habe ich gespielt.
Super war das.
Na, super.
Guck dir nochmal alle Endings an und alles Mögliche, die Story-Aspekte. lang genug darüber geredet. Und zwar kommen wir zum nächsten Spiel, Tales from the Borderlands. Und zwar ein weiterer Teil der Tales-of-Reihe im Universum von Borderlands.
Es ist extrem beliebt bei der Fanbase. Tiny Tina ist ja der Hauptcharakter, der große Hauptcharakter. Diese Spiele, die Telltale-Spiele, sind ja generell sehr beliebt gewesen zu dieser Zeit. Und Tiny Tina in dieser Borderlands-Welt hat diesen ganzen Hype geschürt. Ähnlich wie The Walking Dead. Selbst habe ich es nie so viel gespielt. Ich war nie so in dieser Telltale-Welt mit drinne, aber weiß, dass es genauso gut geschrieben ist wie Borderlands. Borderlands, wir lieben die Charaktere, wir lieben den Humor und ähnlich. Genauso ist Tiny Tina diese sehr extreme, durchgeknallte, bombenlegende und waffenbauende, kleine, verrückte Göre. Mhm. Über den nächsten Teil, sind ja viele Episoden rausgekommen, ist sie auch mitgewachsen. Und man kennt heutzutage auch noch ein paar Ausschnitte, wo sie dann schon halt fast erwachsen ist.
Mhm. Ich übernehme direkt schon mal den nächsten Teil oder das nächste Spiel und das ist Broken Age. Ganz kurz nur, hier ist Tim Schafer am Start, der Director, der zweite Director, wenn man so will, aus den alten Monkey Island-Teilen. Wir haben letztens in der Gamescom-Folge über Ron Gilbert gesprochen. Jetzt ist es Tim Schafer, eben der andere Dude, der sehr, sehr viel für Monkey Island gemacht hat. Dementsprechend waren die Hoffnungen bei Broken Age sehr, sehr hoch. Also klassisches Point-and-Click-Adventure, wenn man so will. Kam episodenmäßig raus. Ich habe die erste Episode gespielt. Fand's auch gut, aber es ist irgendwie im Nachgang sehr, sehr stark abgeflacht und konnte nicht so ganz das erreichen, was man quasi sehen wollte. Aber es war schön, nochmal etwas in dieser Richtung einfach mal zu bekommen und zu sehen.
Das nächste auf dem Programm ist Blobby Volley 2.
Warum ist das nicht in der Liste?
Ich habe es als Gag mit reingenommen, weil ich dachte, okay, what, es gab ein Blobby Volley 2?
Gut zu wissen.
Ich muss die Frage stellen, war das jetzt wirklich die letzte Podcast-Folge von uns? Weil, wenn mein Flashback gerade richtig war, haben wir Blobby Volley 1 in der allerersten Folge
gehabt. Ich glaube auch, ja. Full Circle, was willst du machen? Das war's jetzt.
Ja.
Dieser Podcast ist ein Kreis, er ist kein Kreis. Er ist rund. Er hat keine Ecken.
Ist gut.
Aber wenn wir jetzt hier wirklich Schluss machen, also jetzt so langsam, wir machen nicht Schluss, ne? Leute, nicht, dass Schluss? Die Leute wirklich denken, das ist unser Ende, unser Gelände. aber mit Blobby Volley 2 wäre schon ein krasses Ende. Ja. Boy, ja. Dieses Game hat Leben verändert.
Aber der zweite?
Ich habe es nie gespielt, weißt du? Ja,
schlecht. Der erste hat schon ein bisschen Leben verändert.
Gut, dass wir das besprochen haben.
Ich fand witzig, Arthur, du hast ein Game hast du bei den Honorable Mentions übersprungen. Und ich weiß nicht, ob du es extra gemacht hast oder weil du es übersehen hast. Aber du hast eiskalt Assassin's Creed Unity übersprungen.
Ich glaube, ich habe mich zu sehr auf Inquisition gefreut.
Fand ich sehr geil, weil im Endeffekt doofes Spiel, was soll man machen. Das war spätestens ab hier war der Abgang von Assassin's
Creed. Ja, Assassin's Creed halt. Ne?
Genau.
So. Gut drüber gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Gesamtwertung für das Jahr. Und zwar hat das Jahr komplett von uns ein A bekommen.
Orangensaft.
Papaya.
Und ich muss auch sagen, dieses Jahr war echt von Bangern geplagt. Ne?
Schon,
wir hatten Rewinds von Spielen, wir hatten Spiele, die rausgekommen sind, die eine Ära eingeleitet haben.
Blobby Volley 2.
Zum Beispiel.
Game of the Year.
Game of the Year, Blobby Volley 2.
Aus den Honorable Mentions to the top.
Vieles könnt ihr jetzt auch kaufen für die Bewertung, die ihr im Podcast hören wollt.
Drei.
Sehr laut, Junge. wir kommen zum Game of the Year und es ist für uns tatsächlich Destiny geworden. Erstens, das Spiel hat den größten Impact gehabt in der Videospielbranche, sag ich mal, mit diesem in diesem Jahr mit dem Genre allgemein, dass ein Shooter verbunden wurde mit einem MMO, war für uns natürlich großartig, für die Community auch. Und wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß darüber. Deswegen unser persönliches Game of the Year, Destiny.
Ich hätte nichts anderes auch
zugelassen
in dieser Folge. Muss ich einfach so sagen, weil ihr habt es gesagt, Bungie und Destiny haben für uns echt auch viel für den Freundeskreis gemacht. Der hat sich auch in der Art, wie er sich gebildet hat, auch erst durch Destiny gebildet irgendwann mal. Ne?
Aber auch nur, weil wir nicht wussten, dass Blobby Volley 2 rausgekommen ist.
Das stimmt natürlich.
Dementsprechend aber auch traurig, dass wir so abhängig waren von Destiny, dass unser Freundeskreis sich gebildet hat durch Destiny.
Naja, du hast Freunde.
Genauso schnell ist er auch wieder zerbrochen.
Destiny 2 und ja, komm, dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal. Ich bin sehr froh, dass es der Titel geworden ist, wirklich, weil, das ist einfach das Beste, was es jemals gab. Ich trauere Destiny wirklich hinterher, diese Erfahrung.
Destiny hat uns auch einen großen Teil unseres Lebens einfach bereichert, ist einfach so, ne? Also, was heißt einen großen Teil unseres Lebens? Wir sind alt, unser Leben ist schon lang, aber doch schon einen guten Teil.
Einen maßgeblichen Teil. Ich glaube, das ist ein schönes Wort.
Genau.
Ich denke, wir sollten vielleicht abwarten. Vielleicht hören wir noch was von Destiny außer dem Handygame. Und vielleicht kommt ja ein Rewind von 1 oder der dritte Teil. Wir sind für alles bereit.
What is your Destiny?
Ich kenne Crota in- und auswendig, also was los?
Ja, easy, let's go.
Und das ist erst mit dem Essen gewesen.
Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich habe ja den ersten Raid damals, Crotas Ende, habe ich auch solo gemacht, ne, für Makelloser Raider, für die Trophy.
Angeber.
Nee, es war irgendwann mal ja nicht mehr so schwer, so ist es nicht. Ne? Du musstest nur ein bisschen
cheaten, ja.
Da waren auf jeden Fall absolute Bugs dabei. Erinnert ihr euch noch daran, wie man bei Crota in dieser kleinen Vorhalle war und dann so hochspringen konnte. Auf den Turm drauf, damit man die ganzen Mobs entladen hat aus der Map.
Du bist ja out of bounds und dann sind die Mobs despawned.
Sowas hat man gemacht, wie geil, ey. Boah.
Oder LAN-Kabel ziehen.
Ja, hat man auch gemacht bei Quota tatsächlich. Also wir nicht, nie soweit ich weiß. Ich habe das nie gemacht.
Edu
hat das gemacht?
Ich glaube schon.
Edu.
LAN-Kabel ziehen?
Ja, wenn du kurz keine Internetverbindung hast, dann despawnen da auch die Charaktere, die Monster und so.
Er hat sich nicht bewegt und nichts mehr gemacht.
Genau,
er hat
sich nicht mehr bewegt.
In der Zeit konntest du Schaden machen und dann kam der Schaden quasi in einem Punkt auf ihn zu, bam, tot.
Ach, das ist ja verrückt. Das ist ja Kojima-Level, Mann.
Ja. Und wenn du die Playstation dann auf eine andere Uhrzeit gestellt hast, ist Crota an Altersschwäche gestorben. Ja.
Das ist nicht schlecht. Und dann musst du deine Playstation auch noch aus dem dritten Stock fallen lassen, dann hat er Fall-Damage bekommen.
Sehr schön.
Perfekt, perfekt. Das ist doch ein toller Abschluss für diese Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, liked rein, abonniert uns. Wie gesagt, mittlerweile nicht nur auf Spotify, Amazon Music und sonst irgendwo, wo der, wo der Podcast ist, sondern aber auch auf Twitch, YouTube, TikTok und Insta mittlerweile. Was haben wir noch nicht? Was fehlt uns? Schreibt in die Kommentare, was fehlt uns?
Fax. Also uns gibt's noch nicht per Fax.
Wir brauchen eine Faxnummer, stimmt.
OnlyFans brauchen wir.
Was ist mehr Retro als Fax?
Ja, relativ wenig, das ist recht.
Nicht schlecht. Ich darf mich verabschieden. Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Ciao. Ciao.